So, ich bin in der PDF-Datei Übungsaufgaben Finanzierung aus 2015. Und Aufgabe 1 schauen wir uns erstmal an. Eigentlich diese ja, große Liquiditätsaufgabe immer zu Beginn einer Klausur. Und dieses Mal ist es so, dass man zuvor noch einige Kennzahlen berechnen soll, die sich auf das Vorjahr beziehen, auf die gegebenen Daten. Und man soll auch dann zu den Kennzahlen sagen, was die eigentlich so bedeuten, jeweils mit einem Satz, also wirklich so die Kernaussage. Dann, wenn man so weiterschaut, Plan G&V, Liquiditätsplan auf Jahresbasis und Planbilanz. Wir können uns ja kurz mal die Plandaten anschauen. Ja, Umsatzmaterial, alles ganz normal. Dann Bestand, Forderung, Verbindlichkeiten. Hat man ein Ziel gegeben diesmal? Das heißt, man muss selber schauen, ob sich der Forderungsbestand auf- oder abbaut und genauso bei den Verbindlichkeiten. Und daraufhin muss man sich überlegen, ob diese Differenz, dieser Auf- oder Abbau letztendlich eine Ein- oder Auszahlung für den Liquiditätsplan bedeutet. Personalaufwand, genau, ganz normal, Instandhaltung, Abschreibung. Dann haben Sie Kauf einer Maschine. Am Jahresbeginn, das heißt, dass dort ja dann auch noch eine Abschreibung extra anfällt, die steht auch da mit 20.000. Und wir haben dann ja keine Kreditaufnahme diesmal. Und das ist eigentlich eher untypisch, dass man das einfach so aus dem Cashflow bezahlt. Das kann dementsprechend dann zu Schwierigkeiten in der Liquidität führen. Da hätte man lieber einen langfristigen Kredit aufnehmen sollen. Gut, dann. Genau, der kurzfristige Bankkredit, der wird wieder dazu genommen, um den Kassenbestand auf 100.000 zu bringen. Das heißt, es kann sein, dass wir den aufnehmen müssen oder einen höheren aufnehmen müssen oder ein bisschen abschmelzen können. Ziel ist es wieder, dass der Kassenbestand nachher 100.000 beträgt. Gut, dann der langfristige Kredit wird getilgt. Bilanzgewinn wird diesmal voll ausgeschüttet. Okay. Und man soll in C noch die Kapitaldienstfähigkeit sich anschauen mit Kapitaldienstgrenze und dann auch nochmal drauf eingehen auf die Investition. Habe ich ja schon so ein bisschen, da verletzt man ja eigentlich die Finanzierungsregeln und das ist nicht so schlau, das kurzfristig dann zu finanzieren bzw. aus dem Cashflow herauszuziehen. Ich bin in der Lösung und da hat man zunächst einmal kurz diese vier Kennzahlen, dass die Anlagendeckung. Ja, das Anlagevermögen soll langfristig finanziert sein durch Eigenkapital und langfristige Kredite. Und genau, dann Schuldentilgungsdauer ist die Idee, dass man das ganze Fremdkapital nimmt, davon die Kasse abzieht, weil es ist ja, das könnte man ja sofort nehmen, das Geld aus der Kasse, um Fremdkapital zurückzubezahlen. Und daher wird das abgezogen. Und das teilen Sie dann durch den Cashflow nach Steuern, weil das ist ja auch die Schuldentilgungsdauer nach Steuern. Und der Cashflow wird ja hauptsächlich zur Tilgung eingesetzt, ist eine Jahresgröße. Und wenn Sie dann durch Cashflow teilen, haben Sie die Anzahl der Jahre bis zur Schuldenfreiheit, wenn man den ganzen Cashflow da einsetzt. Dann haben wir das Kreditorenziel, wie lange dauert es, bis wir unsere Lieferanten bezahlen. Und dann das Networking Capital. Da ist ja die Grundidee, dass die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung größer sein sollen als die Summe aus Forderung aus Lieferung und Leistung plus Vorräte, weil man möchte nicht einen kurzfristigen Kredit aufnehmen, um da halt Zinsen zu sparen. Und ist natürlich nicht so ganz nett, dass man die Lieferanten hinhält und dort so spät bezahlt, wie es eben geht. Die Berechnung, schauen wir uns an, die Anlagendeckung. Da suchen wir nach dem Eigenkapital. Beim Eigenkapital sehen Sie, dass von den 200.000 auch ein Bilanzgewinn von 10.000 ist, der zum kurzfristigen Fremdkapital zählt, weil er demnächst ausgeschüttet wird. Und ja, dann sind es halt 190.000 plus langfristiger Kredit, die 400.000 und die in der Summe werden gegenübergestellt den 800.000 Anlagevermögen. Eigentlich soll der Wert größer 1 sein, ist er aber nicht, nur 0,74. Das ist denn schwach. Die Schuldentilgungsdauer, da suchen Sie nach einem Fremdkapital, was Sie haben, fängt an mit dem Bilanzgewinn von 10.000. Dann haben Sie die 400.000 langfristigen Bankkredit, die 600.000 kurzfristig, die Verbindlichkeit aus Lieferung und Leistung, also all das, was nicht Eigenkapital ist. Und das dividieren Sie dann durch 160.000 Cashflow nach Steuern. Der ist in der Aufgabe gegeben unter der Bilanz. und dann kommt daraus 8,19. Ja, muss man gucken dann, wie der Wert eigentlich zu werten ist. Da braucht man eigentlich immer so einen Branchenwert zum Vergleich. Das Kreditorenziel, die Bestandsgröße 400.000, also die Verbindlichkeiten aus Lieferleistung durch die Strömungsgröße 3,8 Millionen Materialaufwand, der ist auch gegeben in der Aufgabe. Und dann habe ich hier mal 365 genommen. Wäre eigentlich schöner, hätte ich mit 360 gerechnet. Kann man sich im Prinzip aussuchen, aber so 360 Tage ist eigentlich besser, weil mit 360 Tagen auch gerechnet wird, wenn so Firmenkunden Kredite abgerechnet werden. Geht beides. 38,42 Tage ist auch ganz unterschiedlich von Branche zu Branche. Das kann sehr schlecht sein, das kann super gut sein. Kreditorenziele können 4, 5 Tage betragen, die können auch 300 betragen. Das kommt immer darauf an, welche Branche das ist. So, Networking Capital, da haben Sie die Forderungen von Leistung, das sind ja 400.000, die Vorräte 300 und davon ziehen Sie die Verbindlichkeit aus die von Leistung ab. Das Ziel ist es, wenn man eben das so verfolgt, dass das eine negative Zahl ist und die ist halt positiv, also dann wäre das Ziel halt nicht erreicht, aber man muss halt gucken, ob das wirklich so eine nette Politik ist gegenüber den Lieferanten. Gut, dann soll man bei Aufgabe B, G&V und Liquiditätsplan, bei der G&V ganz normal Umsatz, Material, Personal, Instandhaltung, dann haben Sie zweimal AFA, weil einmal die 60.000, die eh schon da sind, und die 20.000 für die weitere Maschine, die 120.000 da für die Maschine, wird natürlich auch gleich abgeschrieben, weil ja zu Jahresbeginn angeschafft wurde. Dann haben Sie die Zinsen kurzfristig, muss man errechnen. Bank kurzfristig 600.000 haben Sie dort Bestand. Der Zinssatz ist 10%, also 60.000. Und Sie haben dann den langfristigen Kredit. Das sind ja 400.000 mit 5%, das sind die 20.000. So kommen die zustande. Ergebnis 80 und dann ziehen Sie 30% Steuern ab. Jahresüberschuss, also Ergebnis nach Steuern 56.000. Beim Liquiditätsplan geht los mit Kassenbestand, dann Umsatz, Material, Perso, Instandhaltung, Zinsen, kurz und lang. So, und dann muss man schauen, was mit den Forderungen eigentlich ist, wie die sich entwickeln. Da steht ja, oder man kann ja erstmal gucken, in der Bilanz des Vorjahres sind 400.000 und die sollen nachher am Jahresende 200.000 betragen. Das heißt, man wird 200.000 abbauen. Und wenn Sie Forderungen abbauen, heißt es, Sie treiben die Forderung dann ein. Und da buchen Sie Kasse an Forderungen. Und das ist ja dann eine Einzahlung in der Kasse. Und bei den Verbindlichkeiten, da steht ja, soll am Jahresende 500.000 betragen. Und die betragen am Vorjahr 400.000. Das heißt, Sie bauen Verbindlichkeiten auf. Und wenn Sie Verbindlichkeiten aufbauen, ist das im Prinzip ein Korrekturfaktor zum Materialaufwand. Das heißt, Sie haben also einen Teil des Materialaufwandes, ist gar keine Auszahlung von den 3,5 Millionen, sondern Sie haben das noch nicht bezahlt. Sie haben gebucht Materialaufwand an Verbindlichkeiten aus Lieferleistung und haben das eben noch nicht bezahlt. Und von daher ist es letztendlich wie eine Korrektur. Eigentlich hatten Sie nur Materialaufwand zahlungswirksam von 3,4 Millionen und deswegen die plus 100.000. Die Steuervorauszahlung, das waren ja die 4 mal 10.000. Die Investition, wir gehen also vom operativen Bereich in den investiven Bereich. 120.000 kostet die Maschine. Und dann wird der langfristige Kredit, der schon da ist, getilgt. Wir haben keinen irgendwie aufgenommen für die Maschine, also nicht so schlau. Die Ausschüttung, diesmal voll, den vollen Bilanzgewinn, die 10.000. Und um jetzt auf die 100.000 Endbestand zu kommen, also wir schwimmen ganz gut in Liquidität, kommt natürlich auch deswegen, weil wir Forderungen abbauen und Verbindlichkeiten aufbauen. Deswegen haben wir da eine ganze Menge und können sogar noch 250.000 den kurzfristigen Kredit tilgen und dann würden wir wieder auf einen Endbestand kommen. Also wir würden ganz normal das alles durchrechnen, würden auf 350.000 kommen, sagen, oh, das ist aber ein bisschen viel, 250.000 kann ich noch tilgen, also alles durchtickern, dann kommt man auf die 250.000, sodass der Kassenbestand wieder 100.000 beträgt. Gut, und die Bilanz, wollen wir mal schauen, die 840.000, die Sie in der Lösung haben. Sie haben ja mal 800.000 aus dem Vorjahr und Sie haben dann zweimal eine Abschreibung, einmal die 60.000 ja sowieso und dann mal die 20.000 extra, also 80.000 wechseln 720 und Sie haben jetzt ja eine Maschine erworben für 120 und deswegen 840. Die Vorräte bleiben gleich. Forderungslieferleistung wurde ja gesagt, dass die am Ende 200.000 betragen sollen. Wir hatten ja auch diese Veränderung im Liquiditätsplan erfasst. Die Kasse sollte wieder 100.000 sein, hatten wir auch ja gesehen. Dann die Steuerforderung 16.000. Wir haben ja in der G&V, haben wir 24.000 an Steuern ausgerechnet. Die Vorauszahlung war aber 40.000, also zu viel haben wir im Voraus gezahlt, deswegen eine Forderung 16.000. Das Eigenkapital 246.000, genau, und wir hatten ja mal 200.000 an Eigenkapital, davon sind rausgegangen die Auszahlung des Bilanzgewinns und das waren ja dann 190.000 und 56.000 ist der Jahresüberschuss, der füllt das Eigenkapital wieder auf und sind dann 246.000. Der langfristige Bankkredit 360.000, 400.000 hatten wir, wir tilgen 40, sind 360 und wir haben nichts aufgenommen. Der kurzfristige Bankkredit wird abgeschmolzen von 600.000 auf 350.000. Das hatten wir im Liquiditätsplan gesehen, dass da so viel Liquidität ist, dass wir den kurzfristigen Kredit zurückfahren können. Und die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung standen auch direkt in der Aufgabe drin, soll nachher 500.000 betragen. So, dann soll man sich anschauen, Kapitaldienst und Kapitaldienstgrenze, ob das passt. Sie haben ja beim Kapitaldienst die Zinsen kurz langfristig plus Tilgung 120. Bei der Kapitaldienstgrenze müssen Sie ja zum Cashflow nach Steuern erstmal hin. Das heißt, beim Jahresüberschuss, also Ergebnis nach Steuern, addieren Sie die beiden AFAs, um zum Cashflow zu kommen, zu einer zum zahlungswirksamen Überschuss. Und Sie addieren noch, um auf den erweiterten Cashflow nach Steuern zu kommen, die Zinsen. Und sind dann bei 216.000. Jetzt ziehen Sie noch die Ausschüttung ab und eben auch diese hohe Eigen- oder Cashflow-finanzierte Investition. Dafür ist es aber eigentlich auch gar nicht so gedacht. Es ist schon gedacht, aus dem Cashflow kleinere Investitionen zu tätigen oder zu finanzieren, aber das sind eigentlich eher so kleine Sachen und nicht da so eine riesen Maschine. Aber ist ja nun mal geschehen und deswegen ist die Kapitaldienstgrenze bei 86.000. Das ist natürlich kleiner sogar als der Kapitaldienst. Eigentlich soll der so sein, wenn ich 80% von der Kapitaldienstgrenze nehme, dann soll das noch größer sein als der Kapitaldienst, dass ich ein bisschen Puffer habe. Ist überhaupt nicht der Fall. Wenn man aber das so gemacht hätte, dass 120.000 gar nicht abgezogen worden wären, weil das mit einem Kredit finanziert worden wäre, dann wird das eigentlich ganz locker ausreichen. Und von daher muss man da so ein bisschen argumentieren. Deswegen stand in der Aufgabenstellung auch drin, dass man so ein bisschen auf die Investition mit eingehen soll. Also eigentlich sind die ganz gut davor und können aus dem Cashflow schon den Kapitaldienst bedienen. Und insgesamt ist das Unternehmen sehr liquide, kommt aber auch so ein bisschen davon, dass man so 300.000 geschaffen hat, dass man Forderungen abbaut und Verbindlichkeiten aufbaut. Aber trotzdem ist der Kapitaldienst für normale Jahre oder wenn man die Finanzierungsregeln einhalten würde, gegeben. So, Aufgabe 2, da geht es um Kreditsicherheiten. Man hat zunächst einmal gegeben, so eine Bilanz quasi, also von der Aktivseite, was da so alles vorkommt. Und dann soll man sagen, welche Bilanzposten in Frage kommt und welche Sicherheit oder wie die Sicherheit heißt. Da haben Sie natürlich zum einen als ganz wichtige Sicherheit Grundstücke und oder Grundstücke und Gebäude. Und da würden Sie natürlich dann die Grundschuld sich eintragen lassen als Bank. Dann haben Sie BGA-Gegenstände. Hier steht hauptsächlich LKW. Da eignet sich natürlich die Sicherungsübereignung. Das heißt also, dass das Eigentum übergeben wird an die Bank und der Kreditnehmer bleibt Besitzer und fährt mit den LKW rum und benutzt die. Dann die Wertpapiere, das ist eine Pfändung, wo das Depot dann übergeben wird bzw. gesperrt wird. Und Forderungen aus Lieferung und Leistung, dass die werden abgetreten, sodass letztendlich die Forderungen der Bank gehören. Dann Gefahren bei LKW. es ist so, dass schon der Fahrzeugbrief übergeben wird. Aber es kann natürlich sein, dass man da einen Ersatz sich besorgt als Kreditnehmer und so, dass dann der LKW an zwei Banken übereignet wird. Und dann ist die Bank als erstes quasi dran, die als erstes halt die Übereignung datummäßig dann erhalten hat. Ich habe hier noch geschrieben, Verwertungsschwierigkeiten, ja, vielleicht nicht zu stark, weil beim LKW, also bei so einer Spezial-LKW-Maschine, da hat man natürlich auch Verwertungsschwierigkeiten, aber beim LKW normalerweise nicht. Aber was man vielleicht auch noch sagen kann, man muss immer darauf achten, dass der LKW auch wirklich bezahlt wird mit dem Kredit, weil ansonsten hätte der Händler, der Verkäufer einen Eigentumsvorbehalt und die Sicherungsübereignung wäre überhaupt nicht gültig. Das ist vielleicht noch ein stärkeres oder wichtigere Gefahr. Dann die Forderungslieferung und Leistung. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, dass Forderungen abgetreten werden. Wir hatten ja auch so Lebensversicherungen und da wird das als offene Abtretung durchgeführt, bei den Forderungslieferung und Leistung als stille Abtretung. Das heißt, dass unsere Kunden das gar nicht mitbekommen, dass die Forderungen abgetreten sind und das kann natürlich dazu führen, dass ein bösartiger Kreditnehmer die Forderung gleich mehrfach abtritt. Oder es kann sein, gerade wenn Kreditnehmer mehrere Kunden haben, dass die Forderungen längst eingegangen sind, aber auf eben das jeweils andere Konto bei einer anderen Bank und dass die Forderungen schon gar nicht mehr bestehen und man letztendlich damit auch keine Sicherheit als Bank hat. Kann auch sein, dass Forderungen abgetreten werden, die gar nicht existieren. Weil es wird ja nicht offengelegt, eine stille Abtretung. Und von daher ist es für eine Bank relativ risikohaft. Man soll dann noch in C so ein bisschen erläutern, so Thema Grundbuch. Und da haben wir einmal den Beleihungswert. Und der Beleihungswert soll letztendlich aussagen, wie hoch ein Grundstück beliehen werden kann. Also der Beleihungswert, das soll so der nachhaltige Wert einer Immobilie sein. Und dann nimmt man den Sach- oder Ertragswert, je nachdem, was es ist. Wenn es so ein Einfamilienhaus ist, den Sachwert, so mit Bau- und Bodenwert. Wenn das ein Mehrfamilienhaus ist oder eine Gewerbeimmobilie, nimmt man dort den Ertragswert, weil ein Investor, also wenn einer bei der Zwangsvollstreckung so ein Objekt erwirbt, der wird eher so gucken, was wirft dieses Objekt so an Miete ab. Es gibt auch noch den Verkehrswert, das wäre der augenblickliche Wert laut Gutachten. Und wenn man diesen Beleihungswert hat, dann würde man davon die Beleihungsgrenze rechnen und das wäre dann der maximale Kredit. Aber Sie sehen, es ist ja nur ein Punkt, von daher zwei prägnante Sätze, also wirklich ganz, ganz kurz. Altenteil ist in Abteilung 2 eingetragen, Mischung aus Wohnrecht und Reallast, häufig im landwirtschaftlichen Bereich. Dann die Rangfolge, wissen Sie, dass alle Rechte, die eingetragen sind in Abteilung 2 und 3, in einen Topf gepackt werden und dann nach dem Tempusprinzip sortiert werden. Und das Logosprinzip greift dann, wenn Daten, Eintragungsdaten gleich sind. Und wenn das so ist und die sind in derselben Abteilung, die beiden Rechte mit selbigem Datum, dann geht es nach laufender Nummer, also nach Eintragungsnummer. Und wenn das verschiedene Abteilungen sind, also eine Reallast konkurriert mit selbigem Datum mit einer Grundschuld, dann wären die gleichberechtigt. Die Abtretung der Rückgewährsansprüche, da ist immer so ein bisschen schwierig. Da haben Sie also zwei Banken mit Grundschulden im Grundbuch und dann ist es so, wenn jetzt die erste Bank mit der Grundschuld durch ist, dann bekommt quasi der Eigentümer des Grundstücks, also der die Grundschulden gegen sich gelten lässt, bekommt er eine löschungsfähige Quittung von der Bank 1 ausgestellt. Er hat also Anspruch auf Rückgewähr, dass er die Grundschuld zurückerhält und soll sie dann eigentlich auch sofort löschen beim Grundbuchamt. Und das ist aber nicht so ganz sicher und deswegen werden diese Rückgewährsansprüche, also dass die Grundschuld, wenn sie von der Bank 1 nicht mehr benötigt wird, zurückübertragen wird auf den Eigentümer. Deswegen werden diese Rückgewährsansprüche an die zweite Bank abgetreten. Das heißt, die löschungsfähige Quittung geht gar nicht an den Eigentümer, sondern an die zweite Bank und die wird dann diese Grundschuld löschen lassen und dann ist die erste Grundschuld weg und die zweite Bank ist quasi dann ganz oben, wenn es zu einer Zwangsvollstreckung kommen sollte. So, die Aufgabe 3, Factoring und Leasing. Und es wird erstmal in der Aufgabe soll man auf die Eigenkapitalquote und die Zinsdeckung eingehen. Und weil die an vielen Ratingverfahren drin ist, stichwortartig die Aussage und Bedeutung der Kennzahlen und dann beide Kennzahlen berechnen. Und dann kommt eigentlich erst das Factoring und das Leasing. Und man will schauen, welchen Einfluss das hat auf die beiden Kennzahlen. Ja, erstmal die Eigenkapitalquote. Eigenkapital durch Bilanzsumme. Sie wissen, das Wichtigste beim Eigenkapital ist, dass Eigenkapital haftet. Wenn Sie einen Verlust buchen, buchen Sie Eigenkapital in G&V. Und das heißt, wie lange können Sie Verluste überstehen? Keine festen Rückzahlungsverpflichtungen, gut fürs Rating, Bedingungen für die Fremdkapitalaufnahme und so weiter. Also ganz, ganz wichtig. Ja, die Zinsdeckung, auch sehr wichtige Kennzahl, die in allen Ratingverfahren vorkommt. Sie haben das EBIT, das ist ja das betriebliche Ergebnis und das soll natürlich dann groß genug sein, um die Zinsen, die Sie an die Bank zu zahlen haben, zu decken. Sonst würden die Kredite irgendwann fälliggestellt werden und Sicherheiten verwertet, das wäre schlecht. Also das betriebliche Ergebnis muss größer sein als die Zinsen und da ja noch gar keine Steuern berücksichtigt sind, also muss ein ganzes Stückchen größer sein, 1,4, 1,5, je mehr, desto besser. Und es ist auch eine sehr interessante Kennzahl, weil sie auf Krisen sehr stark reagiert. Wenn Sie also Absatzkrisen haben, natürlich haben Sie dann weniger EBIT. Das sinkt sogar noch stärker, als das Rohergebnis sinkt, weil Sie häufig auf Ihren Fixkosten hängen bleiben in Form von AFA und Personal. Auch Personal kann man ja nicht so schnell abbauen. Okay. Und weiterhin ist es so, wenn Sie auf den Waren hängen bleiben oder auf Ihren Einkaufswaren, Rohstoffen, dann muss es ja finanziert werden durch den kurzfristigen Kredit, der steigt an, der Zinsaufwand steigt an und das heißt, Sie haben dann also eine quadratische Reaktion der Zinsdeckung. Jetzt soll man das Ganze berechnen mit den Daten, die erstmal da sind und wir schauen uns die Bilanz an. Eigenkapitalquote ist EK 20.000 durch Bilanzsumme 200, 10%. Bei der Zinsdeckung muss man ein bisschen mehr machen. Da müssen wir erstmal zum EBIT hinkommen. Und das ist alles an Erfolgen außer Abschreibung, außer Zinsen. Und das heißt, Sie haben 1,2 Millionen Umsatz, die 960.000 Material, Personal und AFA ab, ist 90.000 EBIT. Die Zinsen müssen wir ein bisschen rechnen. Da haben wir den langfristigen Kredit, der beträgt 40.000. Darauf 5% sind 2.000, stimmt. Kurzfristiger Kredit sind 80.000, darauf 10% sind 8.000. Haben wir also 10.000 Euro an Zinsen und wir haben eine sehr große Zinsdeckung von 9. Das ist also recht komfortabel. Okay. So, und jetzt wollen wir gucken, ob Factoring eine gute Sache ist. Und in Aufgabe B steht drin, dass wir oder dass 60.000 Euro zufließen und wir das Geld dann gleich dazu nehmen, um den kurzfristigen Kredit zu bezahlen. Das heißt, wir hätten dann weniger Forderung aus Lieferung und Leistung um 60.000 und weniger kurzfristigen Kredit um 60.000 und das hat natürlich einmal direkt zur Konsequenz, dass die Bilanzsumme um 60.000 kleiner wird und die Eigenkapitalquote dann 20 durch 140.000 steigt auf 14,29%. So, und dann schaut man bei der Zinsdeckung, das EBIT ist davon nicht betroffen. Natürlich kann man noch so ein bisschen argumentieren, sind da noch irgendwie Gebühren oder so, dann kann man auch sagen, vielleicht haben wir Personalaufwand, Einsparung, es ist nichts gegeben. Wir gehen davon aus, dass da dass sich das ausgleicht. Aber was man auf jeden Fall ja sagen kann, ist, dass ein kurzfristiger Kredit niedriger geworden ist und statt 80.000 hat er jetzt noch 20.000. Und wenn man jetzt 20.000 darauf die 10% rechnet, sind das 2.000. Und das heißt, es sinkt auf 4.000, weil die langfristigen Zinsen sind 2.000, die kurzfristigen Zinsen auch 2.000, sind 4.000. Und die Zinsdeckung geht kometenhaft nach oben auf 22,5. Das heißt also, dass beide Kennzahlen sich sehr stark verbessert haben. Da habe ich noch geschrieben, Factoring, weitere Vorteile, dass man jetzt selber Skonto ziehen kann, könnte man, wenn man jetzt nicht den kurzfristigen Kredit bedient hätte oder Einsparung in der Verwaltung, dass man sagt, okay, ich zahle eine Verwaltungsgebühr, 2-3% bei Factoring, aber die Einsparung beim Personalaufwand oder die Ausfälle, die jetzt quasi nicht mehr bei uns sind, ist sogar noch eine weitere Einsparung, die hat man jetzt ja noch gar nicht mit drin. So, und dann wollen wir uns anschauen, ob das Leasing vom Fuhrpark auch gut ist. Das Anlagevermögen sinkt und die langfristige Kredite auch, weil wir jetzt nicht mehr selber kaufen, über einen Kredit finanziert, sondern die Leasingraten jetzt in der G&V haben, aber nicht mehr den Anlagegegenstand in der Bilanz. Und die Leasingrate, die ist aber hoch, die ist 12.000. So, wenn wir die Gegenstände nicht mehr in der Bilanz haben, dann haben wir die Abschreibung ja auch nicht. Und wir werden dann auch weniger Zinsen haben. Müssen wir uns gleich mal anschauen. Also die Abschreibung reduziert sich um 6.000. Wir gucken mal die Lösung. Also die Bilanzsumme, die wird sich ja jetzt um 40.000 verkürzen auf 160.000. Und die Eigenkapitalquote steigt deswegen wieder, weil wir haben so eine Aktiv-Passiv-Minderung. Anlagevermögen ist 40.000 kleiner und langfristiger Kredit auch. So, dann muss man gucken, was mit dem EBIT geschieht. Mehrere Sachen. Zum einen haben wir jetzt ja weniger AFA. Wir hatten mal AFA in Höhe von 10.000. Es steht dort, dass die sich reduziert um 6.000. Das heißt, wir haben AFA 4.000. Und die Leasingrate, die kommt dann hinzu und verschlechtert quasi das EBIT von ursprünglich mal 90.000 auf 84.000. Ja, macht auch Sinn, 6.000 schlechter. So, die Zinsen langfristig, die fallen weg, weil ich habe gar keinen langfristigen Kredit mehr. Wir haben gesagt 40.000, Anlagevermögen weniger, der langfristige Kredit ist ganz weg, die 40.000. Da haben wir keinen Zinsaufwand mehr. Aber der kurzfristige Kredit, der bleibt ja bestehen mit 80.000 und darauf 10% sind die 8.000 an Zinsen. Das heißt, die Zinseinsparung ist nicht so groß. Der langfristige Kredit, der war halt nicht so teuer. Und so, dass wir Zinsen 8.000 haben und die Zinsdeckung von 10,5. Ja, insgesamt, die Eigenkapitalquote hat sich schon verbessert, aber nicht so stark. Und die Zinsdeckung hat sich minimal verbessert. Insgesamt ist also Leasing da nicht so gut zu bewerten. Kommt aber auch daher, weil Leasing hier in diesem Fall zumindest sehr, sehr teuer ist und jetzt endlich das EBIT kaputt macht. Und sie sparen bei den Zinsen eben die langfristigen Zinsen. Und die sind ja immer deutlich niedriger als die kurzfristigen. Von daher ist Factoring hier also wesentlich vorteilhafter. So, kommen wir zur Aufgabe 4, kurzfristige Fremdfinanzierung. Und da ist es so, dass wir eine Rechnung bekommen mit mehreren Zahlungsvarianten, drei Alternativen. Und wir haben also etwas bestellt. Und der Hersteller, wir wissen nicht genau, wie er gerechnet hat, der hat natürlich dann seine Verzinsung dort in die Raten oder wenn man spät bezahlt, in 3 Jahren mit eingerechnet. Und das wissen wir aber nicht, wie viel Zins der eingerechnet hat. Deswegen rechnen wir das für uns und rechnen das quasi rückwärts. Wir machen also aus den Raten oder aus dieser Zahlung in T gleich 3 einen Kapitalwert, indem wir das runterrechnen mit unseren 8%. Das ist unser Kalkulationszins, mit dem wir rechnen. Wahrscheinlich der Zins, den wir für ein Fremdkapital oder für einen Kredit bezahlen müssten. So, und dann machen wir das und mit dem Hintergrund, dass das C0, das ist also das Kapital zum Zeitpunkt 0, das können wir nachher direkt miteinander vergleichen. Und wir haben also einmal die 40.000, die wir nachschüssig zahlen könnten und wir wollen gucken, was ist das für uns eigentlich, was bedeutet das eigentlich, was ist das Äquivalent, wenn wir diese Zahlung umwandeln in eine einmalige Zahlung zum Zeitpunkt T gleich 0. Und uns ist es also quasi gleichwertig, ob wir 40.000 in 3 Raten nachschüssig bezahlen oder 103.000 sofort. Das ist für uns die Äquivalenz. Und bei zweitens machen wir das genauso. Diesmal ist es eine vorschüssige Rente und eine vorschüssige Rate, dementsprechend durch KWF. Dann würden wir auf den Zeitpunkt T gleich minus 1 landen, mal 1,08 sind wir auch auf den Zeitpunkt T gleich 0. Und das ist so, wie wenn wir 105.764 sofort bezahlen würden, also schlechter. Und dann gucken wir uns noch an, wie das ist, wenn wir einfach erst in 3 Raten in 3 Jahren bezahlen sollen. Und zinsen das ab auf den Zeitpunkt 0, das sind 103.000. So, dann vergleichen wir einfach und sagen, Alternative 1 ist am besten. Wir haben also quasi das in unsere Welt übertragen und geschaut, diese ganzen Raten, sowieso verspäteten Zahlungen, was wäre das wert für uns in Zeitpunkt t gleich 0, haben wir so ein C0 berechnet. Und das ist jetzt der Vergleichsmaßstab für uns, was für uns am besten ist. Wir sollen ja was bezahlen, wir möchten möglichst wenig bezahlen. Also würden wir das so machen, dass wir dann lieber Alternative 1 nehmen und nachschüssig die 40.000 dann wählen. Ist knapp, aber immerhin. So, dann kommt in Aufgabe B der Effektivzins, dass man das ganz kurz weiß, das soll ein Vergleichsmaßstab sein für Leute, die sich da nicht so mit auskennen, und dann hätten die in einer Zahl, je niedriger, desto besser, dann, wenn man einen Kredit aufnimmt. Und das sind die Kosten, das können Zinsen, das können Gebühren, das kann alles Mögliche sein, alles, was mit dem Kredit zusammenhängt, für einen Kredit von 100 Euro und mit einer Laufzeit von einem Jahr. So, und der Lieferantenkredit bedeutet ja, dass man nicht Skonto zieht, sondern dass man die Zeit nach der Skontofrist bis zum Zahlungsziel halt sich einen Kredit nimmt und das noch abwartet. Allerdings ist es dann sehr teuer. Sie haben hier bei 2% Skonto. Also eigentlich, Sie wären ja durch, wenn Sie 98 Euro bezahlen würden innerhalb der Skontofrist, aber das tun Sie ja nicht. Also kann man so sagen, Sie bezahlen ja dann 2 Euro mehr. Und 98 ist der Kredit, also 2 von 98, das kann man natürlich dann auch mit diesen Prozentsätzen so wählen. Ist Ihr Prozentsatz 2 von 98, steht jetzt nicht da, aber so circa 2,1 kommt da raus. Und das wäre also der Prozentsatz für diesen Kredit, weil Sie eben sich Zeit lassen und von der Skontofrist, vom Ablauf der Skontofrist bis zum Zahlungsziel sich diesen Kredit ja selber genehmigen. Jetzt will man dann ja auch, man hat jetzt also quasi das schon auf 100 Euro gerechnet, 2 von 98, jetzt will man das noch hochrechnen aufs Jahr, und die Skontofrist ist ja 10, 30 Tage ist das Zahlungsziel, also 20 Tage Laufzeit. Wenn Sie durch 20 rechnen, haben Sie einen Tag die Kosten für einen Tag runtergerechnet. Wenn Sie dann mal 360 nehmen, haben Sie das hochgerechnet aufs Jahr und damit eben auch die Definition des Effektivzinses erfüllt und liegen dann bei 36,73%. Ich würde es hier besser finden, wenn man mit 360 Tagen rechnet, aber das andere würde ich auch gelten lassen. So, und dann soll man noch gucken, erläutern Sie den verlängerten Eigentumsvorbehalt beim Lieferantenkredit und eine mögliche Kollision mit der Kreditsicherheit Globalzession. Ich glaube, so genau haben wir das in diesem Jahr gar nicht gemacht, aber es soll so sein, wenn ein Hersteller Ware liefert, dann hat man zunächst immer den einfachen Eigentumsvorbehalt, dass der Hersteller Eigentümer bleibt, so lange, bis die Ware bezahlt wurde, vollständig. Wenn jetzt aber der Großhändler die Ware dann schon gleich mal weiterverkauft an den Einzelhändler, entstehen ja Forderungen. So, und diese Forderungen, die gehören auch noch dem Hersteller, das nennt sich verlängerter Eigentumsvorbehalt, so lange, bis der Hersteller bezahlt worden ist. Die Ware ist ja jetzt schon weg, ne? Aber da hat er den Zugriff auf die Forderung. Und wenn jetzt die Bank kommt und sagt, Mensch, Forderungslieferleistung, da, du Großhändler, wir wollen die Sicherheit Forderungslieferleistung haben, dann gibt es ja Schwierigkeiten, wenn die Ware noch gar nicht bezahlt wurde. Und dann würden die Forderungen eigentlich noch dem Hersteller gehören. So, und da hat es dann mal ein Gerichtsurteil gegeben und da hat man gesagt, dass die Abtretung bei den Forderungslieferleistungen da dann keine Gültigkeit hat. Die Bank hat mehrere Möglichkeiten, Sicherheiten sich geben zu lassen, und der Hersteller hat nur diese Möglichkeit, entweder Eigentumsvorbehalt oder verlängerter Eigentumsvorbehalt, dass ihm die Forderung aus dem Weiterverkauf an den Einzelhändler zustehen, und deswegen würde die Bank, egal wie sie den Vertrag gestaltet, leer ausgehen, und das ist ja eigentlich auch richtig so. Aufgabe 5, die langfristige Fremdfinanzierung. In dieser Klausur oder in diesen Übungsaufgaben nur 10 Punkte, das ist relativ wenig. Man hat ein Annuitätendarlehen, 1,8%, 25 Jahre Laufzeit, und soll dann einen Zins- und Tilgungsplan erstellen für die ersten 2 Jahre. Wenn Sie die Laufzeit gegeben haben, Zins ist ja ohnehin, rechnen Sie mit dem KWF. Manchmal ist es auch so, dass Sie keine Laufzeit gegeben haben, sondern so einen anfänglichen Tilgungssatz, so ein J. Dann rechnen Sie damit, mit der I plus J-Formel, aber hier halt mit der KWF-Formel. Und Sie kommen dann auf 30.015,43. Dann sehen Sie den Zins- und Tilgungsplan. Der ist diesmal auch richtig gut. Also genauso soll er sein mit den Spalten Jahr, Anfangskapital, Zinsen, Tilgung, Annuität und Endkapital. Sie rechnen auf die 600.000 die 1,8% sind 10.800 und die Tilgung ergibt sich als Differenz zur Annuität. Das heißt, Zins und Tilgung, die Summe daraus ist die Rate. Und Sie sehen dann auch, dass die Rate, die bleibt ja gleich beim Annuitätendarlehen. Die Zinsen werden ein bisschen weniger im zweiten Jahr, weil das Kapital ja weniger geworden ist um die Tilgung. Und die Tilgung steigt dann um den Betrag, den die Zinsen weniger geworden sind, an. Und wichtig auch, wenn Sie zum Endkapital dann jeweils kommen, dass Sie die Tilgung abziehen, nur die Tilgung und nicht die ganze Annuität. So bei B soll man schauen, das ist eine Zinsbindung von 10 Jahren und Sie wollen wissen, wie viel Kapital nach 10 Jahren noch auf dem Konto sind. Und da gehen Sie immer aus, wie groß die Restlaufzeit ist und rechnen im Prinzip die Kredithöhe aus für einen Kredit, der eine Rate hat von 30.015 und 15 Jahre lang zurückgezahlt wird. Wie groß ist eigentlich dazu der passende Kredit? So kann man das sagen. Sie könnten ja auch andersrum sagen, wenn Sie 25 Jahre 30.015 als Rate zahlen würden, wie groß ist der Kredit? Das wäre quasi Aufgabe A. 30.015 durch KWF 1,8%, 25 Jahre, kommen Sie auf 600.000. Und wenn Sie jetzt, Sie können also jede beliebige Restlaufzeit nehmen und hier sind es ja dann, weil nach 10 Jahren eben noch 15 Jahre Restlaufzeit, rechnen Sie die 30.015 durch KWF mit 15 Jahren und dem alten Zins und das wäre das Kapital nach 10 Jahren und das wäre auch zurückgezahlt worden in den 15 Jahren, wenn Sie keine Zinssatzänderung haben. So, jetzt haben Sie aber eine Zinssatzänderung und das ist wie eine neue Kreditvergabe über 15 Jahre Restlaufzeit. Der neue Zins ist 5% und dann steigt die Rate an auf 37.718. Gut, bei C soll man dann das Abzahlungsdarlehen, auch Tilgungsdarlehen genannt, also da wo die Tilgung konstant ist, wo die Tilgung nicht um die ersparten Zinsen angehoben wird und Sie rechnen die Tilgung dann einfach aus, indem Sie die 600.000 durch die Laufzeit nehmen von 25 Jahren. Man muss natürlich immer bei beiden Aufgaben ein bisschen aufpassen, wenn Sie noch tilgungsfreie Anfangsjahre dort mit drin haben, aber das ist eigentlich auch mal genau beschrieben. Hier ist es nicht der Fall. 24.000 Tilgung und Sie sehen, die Tilgung bleibt gleich, die Rate fällt dadurch, ja letztendlich um die ersparten Zinsen, die Tilgung wird nicht aufgefüllt und ja, dann würde man das so durchstaffeln. Vorteil, Nachteil. Sie sehen Vorteil beim Annuitätendarlehen. Es ist natürlich einfach zu kalkulieren, weil Sie eine konstante Belastung haben. Das kann ein Vorteil sein, also eine gute Kalkulationsgrundlage. Vorteil beim Abzahlungsdarlehen ist der Kredit- und Sicherheitenverlauf. Wenn Sie als Sicherheit das Objekt haben, was finanziert wird, zum Beispiel ein LKW oder ein Gebäude, und da haben Sie angenommen einen Sicherheitenverlauf, der linear ist, dann hätte man das beim Kredit, beim Abzahlungsdarlehen auch, weil das immer linear runtergeht, mit der Kredithöhe durch die konstante Tilgung. Das hat man beim Annuitätendarlehen nicht. Da hat man in Anfangsjahren relativ wenig Tilgung, sieht man ja hier auch, nur 19.000 und bei der Abzahlungsdarlehen 24.000. Und das, also Kredit- und Sicherheitenverlauf sind relativ gleichgeschaltet. Und man kann immer noch so ein weiteres Argument bringen, dass man natürlich erstmal so hammergroße Raten hat mit 34.800. Aber wenn man die Instandhaltung mit hinzuzählen würde, würde man vielleicht zu einer konstanten Belastung aus Kreditrate und Instandhaltung kommen, weil die Instandhaltung meistens ja anfangs kaum da ist und nach hinten raus größer wird. So, dann kommen wir noch zur Aufgabe 6, die Beteiligungsfinanzierung und der Leverage-Effekt. Ja, man schaut sich mal kurz das Eigenkapital an, bestehend aus Grundkapital, Kapitalrücklage, Gewinnrücklage. Das sind glatt 1 Million, einfach nochmal so. Dann sehen Sie das Bezugsverhältnis, das ist ja das alte Grundkapital zur Grundkapitalerhöhung, ist bereits ermittelt mit 9:2. 1 Euro Nennwert Aktien, Ausgabepreis 60, Kurs der Aktie beträgt 82. Vor der Kapitalerhöhung und man soll den rechnerischen Wert des Bezugsrechts ermitteln und den Mittelzufluss bei vollständiger Unterbringung der Emission. Das ist auch immer so und Sie sehen, in der Lösung die 82 Euro minus die 60, also alter Kurs minus Ausgabepreis durch Bezugsverhältnis plus 1, kommt glatt 4 Euro raus. Das ist nachher der rechnerische Wert des Bezugsrechts oder auch der Bezugsrechtsabschlag. Das heißt, der Kurs der Aktie wird also von 82 auf 78 nachher fallen, weil das Bezugsrecht separat gehandelt wird. Das wird abgeschlagen aus dem Kurs der Aktie. Erst hat die Aktie das Bezugsrecht inne und dann werden die beiden getrennt. So, dann kommt der Mittelzufluss und wir haben ein Verhältnis von 9 zu 2. Die 9 steht für das alte Grundkapital in Höhe von 180 Millionen. Und wir wollen jetzt wissen, wie viel junge Aktien dann auf den Markt kommen. Die haben ja alle 1 Euro Nennwert. Und das heißt, 9 zu 2 ist wie 180 Millionen zu 40 Millionen. Jede von diesen jungen Aktien hat einen Ausgabepreis von 60 Euro. Also fließen im Unternehmen bei vollständiger Unterbringung der Emission 2,4 Milliarden zu. Dann kommt Aufgabe B und da geht es um den Leverage-Effekt. Wir müssen da erstmal wissen, wie groß eigentlich Eigen- und Fremdkapital ist. Das Fremdkapital ist 3 Milliarden, das Eigenkapital ist 1 Milliarde. Das ist ja das Grundkapital von 180 Millionen, die Kapitalrücklage 320, Gewinnrücklage 500 sind glatt 1 Milliarde. Und bei der Eigenkapitalrentabilität gibt es ja die Leverage-Formel, wo man also die Gesamtkapitalrentabilität nimmt. Das ist ja quasi das EBIT durch die Bilanzsumme, ist hier gegeben mit 10%. Dann der Hebel 3 durch 1, also Fremdkapital durch Eigenkapital. Und dann die Bedingung, dass die Gesamtkapitalrentabilität, diese 10%, die müssen größer sein als der Fremdkapitalzins, der mit 4% angegeben ist. Und wenn man das ausrechnet, kommt da 28% raus. So, dann die Interpretation. Es steht in der Lösung, IEK lässt sich durch fremdfinanzierte Investitionen steigern, sofern IGK größer als IFK ist. IGK ist ja die Gesamtkapitalrentabilität, das ist also das Ergebnis vor Zinsen, also das EBIT, und das nehmen Sie durch die Bilanzsumme und dann haben Sie die Verzinsung des Betriebes noch vor Finanzkosten. Und wenn Sie das denn vergleichen mit dem Fremdkapitalzins, also was zusätzliches aufgenommenes Fremdkapital kostet und das Betriebliche, was Sie damit verdienen, ist größer als das, was das Kapital kostet. Sie kriegen also mehr EBIT dazu, als was Sie an Zinsaufwand hinzubekommen. Dann wird ja das Ergebnis nach Zinsen, also das EBT, wird größer. Und da Sie jetzt ja, wenn Sie bei der Eigenkapitalrentabilität, haben Sie das EBT, was größer wird und Sie teilen es durch immer noch dasselbe Eigenkapital, weil Sie haben ja Fremdkapital aufgenommen, um das zu finanzieren, dann wächst die Eigenkapitalrentabilität. Und das sieht man ja auch in der Formel. Sie haben dieses 3 durch 1, das ist also der Hebel. Je mehr Fremdkapital Sie aufnehmen, desto größer wird der Hebel. Aber Sie müssen natürlich immer die Bedingung halten, dass wirklich da ein EBIT rauskommt oder eine Gesamtkapitalrentabilität von 10% und der Fremdkapitalzins bei 4% bleibt. Kann ja auch sein, dass die Bank eines Tages sagt, die 4%, das gefällt uns nicht mehr. Wir wollen jetzt einen höheren Fremdkapitalzins, weil ihr habt ja so wenig Eigenkapital und wir haben euch schon so viel Kredite vergeben. Und schließlich bei Aufgabe C wird gefragt, wenn es nun diesen Leverage-Effekt gibt, ob es denn nicht besser wäre, von der Beteiligungsfinanzierung abzusehen und doch einfach wieder weiter Fremdkapital aufzunehmen. Wenn man als Zielgröße die Eigenkapitalrentabilität hat, natürlich, dann ist es auch so, aber wenn man mehr Eigenkapital hat, ist es natürlich auch gut fürs Rating, um Verlustjahre zu überstehen. Man hat keine festen Sitz- und Tilgungsverpflichtungen und von daher kann man sich nicht nur auf die Optimierung der Eigenkapitalrentabilität stützen, sondern man sollte auch ein kräftiges Eigenkapitalpolster haben aus Risikoaspekten. Da entfernt man sich vielleicht ein bisschen von einer guten Eigenkapitalrentabilität, weil sie jetzt ja den Nenner, das Eigenkapital, größer machen. Aber dennoch ist die Sicherheit ja auch als wichtig zu erachten.